Herzlich willkommen zum Podcast der Grace Church Schweiz. Wir glauben, dass du durch die folgende Botschaft erfrischt, gestärkt und ermutigt wirst.
Ich darf heute über ein ganz spezielles Buch aus dem Alten Testament predigen. Es könnte fast eine Disney-Geschichte sein. Wir haben diese wunderschöne, elternlose junge Frau, einen sehr mächtigen König, ein Held und ein Bösewicht. Die gemeine Stiefmutter fehlt zwar, aber in dieser Geschichte haben wir diesen sehr böse, fieser Mann. Mich würde es nicht wundern, wenn man diese Geschichte als Inspiration genommen hat, um Aschenputtel und Cinderella und wie die alle heißen, zu schreiben. Es geht heute um das Buch Esther. Wir haben auch ein Esther bei uns dabei. In vielerlei Hinsicht ist Esther ein sehr mysteriöses Buch. Ein von den meisten von den mysteriösen Büchern in der Bibel. Auf den ersten Blick kann es sogar schwierig sein zu verstehen, warum ist es überhaupt in der Bibel enthalten. Das Buch erwähnt nicht einmal Gottes Name, nur indirekt. Was meine ich mit indirekt? Der Name Gott, oder besser gesagt Jahwe, ist vorhanden. Was? Ja, ist es, aber in versteckter Form. Der Buch Esther wurde auf Hebräisch geschrieben und dort hat man 4 komplexe Akrostiken gefunden. Was bedeutet das jetzt genau? Die Anfangbuchstaben oder der Schlussbuchstaben von 4 aufeinanderfolgenden Wörtern, entweder vorwärts oder rückwärts, umfassen die Buchstaben J-H-W-H, Jahwe. Ich bin, der ich bin und der ich sein werde, also der Name Gottes. So, der Name Gottes kommt nicht offensichtlich vor. Auch die Anbetung Gottes wird nicht direkt erwähnt, also das Gebet. Es gibt kein Tempel, keine Opfer, enthält keinen Bezug auf dem Gesetz Gottes. Der Name Israel kommt auch nicht vor. Und es gibt keine klare Vorhersage über den kommenden Messias, wie zum Beispiel im Buch Jesaja. Dazu kommt, dass alle Bücher im Alten Testament im Neuen Testament erwähnt oder zitiert werden. Mit einer einzigen Ausnahme. Und das ist das Buch Esther. Der Reformator Calvin hat dieses Buch ignoriert. Und Martin Luther wollte tatsächlich Esthers Buch nicht dabei haben in der Bibel. Aber Gott wacht über sein Wort und hat sichergestellt, dass es trotzdem geblieben ist. Wer hat Buch Esther geschrieben? Der Verfasser und die Entstehungszeit sind nicht bekannt. Es gibt ein paar Vermutungen, aber das Wichtigste für uns ist zu wissen, dass Gott es geschrieben hat. Er ist der Autor. Die Ereignisse des Buches Esther fallen in die Regierungszeit des Königs Ahasverus, der in der Geschichtsschreibung Xerxes der Erste genannt wird. Er regierte von 485 bis 464 vor Christus. Und ihr Männer, vielleicht kennen ihr den Film 300. Yes. Da ist dieser König mit dabei. Ich habe erst gedacht, ich nehme ein Bild, aber er hat so schräg ausgesehen. Nein. Die Stadt, wo diese Geschichte sich abspielt, ist Susa, die Hauptstadt des damaligen persischen Weltreichs. Susa liegt im Gebiet des heutigen Iran. Und in dieses Weltreich lebten die jüdische Volk verstreut unter Gefangenschaft. Und man kann diese Ereignisse kann man in dem Buch Esra zwischen Kapitel 6 und 7 hereinfügen, eigentlich, so zeitgemäß. Und die Zeitspanne ist circa 12 Jahre. Esther hat 10 Kapitel Und ich möchte euch eine kurze Zusammenfassung geben. Aber wir fangen an, die vier ersten Versen im Kapitel 1 zu lesen. Und es geschah in den Tagen des Asveros, desselben Asveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte. In jenen Tagen, als der König Asveros in der Königsburg Susan auf seinen königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren. Als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Ein Fest, 180 Tage lang. Nicht schlecht. Er wollte seinen Reichtum und Pracht zeigen. Und dazu gehörte auch seine Frau, Königin Vashti. Aber nach dieser reichlichen Alkoholrausch, Genuss, und er schickt einen Knecht zum sie holen und sie sagt, nein, niemals. Da komme ich nicht. Und der König ist dann so zornig geworden, dass er sie als Königin absetzte. Und nachdem der König seine Königin verstoßen hatte, musste ja eine neue Königin her. Und die schönsten Jungfrauen werden ausgesucht. Und in der engeren Auswahl kommt auch Esther, ein jüdisches Mädchen, das keine Eltern mehr hatte und mit ihrem Onkel Mordechai am Hof des Königs lebte. Die Mädchen wurde ein Jahr lang Beauty-Behandlungen unterzogen, also Spa und so weiter. Das wäre doch etwas für uns Frauen, sicher noch Massage dazu. Danach, ist ja jetzt nicht so schön, müssten alle junge Frauen ein nach der anderen eine Nacht mit dem König verbringen. Und danach landete sie in dem Harem von dem König. Esther müsste 4 Jahre warten, bis sie auf der Reihe kam. Nicht gerade romantisch, oder? Esther erlangte die Zuneigung des Königs, sie erlangte Gnade von ihm. Und so erwählte er sie zur Königin. Aber Esther hat ihre Abstammung verschwiegen. Und gleichzeitig erlebt ein Mann namens Haman einen kometenhaften Aufstieg. Der König erhob diesen Mann über alle Fürsten und jeder muss sich vor ihm beugen. Es gab nur einen, der das nicht tat: Mordechai, der Onkel von Esther. Und das wiederum brachte dem Haman so zur Weißglut, dass er den König zum ein Gesetz verleitete, dass den Holocaust alle Juden an einem durch das Los pur bestimmten Tag vorsah. Der König hat dieses Gesetz unterschrieben, ohne zu wissen, dass seine Frau Esther ebenfalls Jüdin war. Danach ermutigte Mordechai Esther, dass sie soll vor dem König gehen und für ihr Volk einstehen. Und er sah es als Fügung an, dass der Herr Esther gerade in dieser Situation auf dieser Stelle war. Esther ruft ein 3-tägiges Fasten aus für alle Juden in der Stadt Susa. Die Situation spitzt sich immer mehr zu. Esther bittet um eine Genehmigung für ein Fest und der König willigt ein. Der Hass, was der Haman auf den Mordechai hat, steigert sich so fest, dass er nicht abwarten kann, zum Mordechai tot sehen. Und darum baut er ihm ein Galgen auf. Und gerade in der Nacht zuvor, als Haman sein Anliegen der König vortragen wollte, konnte der König nicht schlafen. Und er blätterte in seinen Hofchroniken und las von einer Begebenheit, als Mordecai ihm das Leben rettete. Er hat einen Mordkomplott vor dem König aufgedeckt. Und der Mordecai wurde da nicht geehrt. Und dann kommt der Haman mit dem Ding zum Sagen, hey, lassen wir uns den Mordecai da draufhängen. Dann sagt der König zu Haman, hey, wir haben vergessen, jemanden zu ehren und ich befehle dir, dass du dem Mordecai ein königliches Gewand anzuziehen, ihm ein königliches Kopfschmuck aufsetzt und ihm ein königliches Pferd zum Reiten geben, um ihm öffentlich zu ehren. Das war sicher heavy für den Haman. Esther gibt ein Fest, wo sie Haman öffentlich anklagte, sie und ihr Volk ausrotten zu wollen. Und damit war sein Ende besiegelt. Er wurde an dem Galgen aufgehängt, den er für den Mordecai hergerichtet hatte. Welche Ironie. Als der König nun die ganze Wahrheit mit Esther und Mordecai erfuhr, erhöhte er Mordecai in diese Position, die vorher Haman hatte. So kann Gott Situationen ändern. Und die Vernichtung der Juden, der Holocaust, wird verhindert. Das Fest Purim wird dafür zur Erinnerung eingesetzt, welche die Juden bis heute jedes Jahr feiern. So, das war so eine kurze Zusammenfassung über das Buch Esther, weil es gibt vielleicht jemand hier, der es nicht kennt. Ohne dieses Buch hätten wir so viele der verborgenen Schätze verloren, die auf Jesus als den Messias hinweisen, Jahrhunderte bevor er geboren wurde. Auch prophetische Worte für Israel. Aber auf diese werde ich heute nicht eingehen. Es ist so wichtig zu verstehen, dass wenn wir dieses Buch nur oberflächlich lesen, werden wir nicht viel Einsicht bekommen, was dieses Buch uns sagen oder zeigen möchte. Wenn wir aber den Text nehmen und ernst nehmen, werden wir unvorstellbare Schattenbilder und Fingerabdrücke eines göttlichen Designers entdecken. Was wir werden sehen, ist, dass dieses Buch seinen Namen wirklich gerecht wird. Esther. Der Name Esther bedeutet auf Persisch Stern. Ein leuchtender Stern ist genau das, was das Buch Esther ist. Ein Buch, der Hoffnung gibt, nicht nur für die Handlung, die es darstellt, sondern auch für uns heute. Auf das komme ich später zurück. Esthers Name stammt auch vom hebräischen Wort Hester. Esther mit H am Anfang. Und das bedeutet verborgen. Wenn es eine Sache gibt, die das Buch Esther ausmacht, dann sind es die verborgenen Schätze, die mit denen es gefüllt ist. Und das ist ja genau die Idee mit unserer Serie Roots, Wurzeln. Wie ich es bereits erwähnt habe, ist sogar der Name Gottes im Buch verborgen. Aber obwohl Gott verborgen ist, ist er in der Geschichte sehr, sehr aktiv. In Sprüche 25, Vers 2 können wir Folgendes lesen. Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, eine Sache zu erforschen. Da wir Söhne und Töchter sind vom König aller Könige und er uns durch Petrus Könige und Priester nennt, so nehmen wir uns die Ehre, dieses Buch zu erforschen zusammen. Aber wie gesagt, wir werden nur ein bisschen auf der Oberfläche kratzen. Aber ich hoffe, ihr bekommt ein Verlangen nach mehr, mehr im Alten Testament zu lesen und dort nach Jesus zu suchen. Was wir uns immer sollte bewusst sein, ist, es steht nicht in der Bibel, rein zufällig. Nein, da tut es nicht. Fangen wir mit dem Mordekai und Haman an, die zwei Rivalen in diesem Buch. Der erste ist Jud, der andere ein Perser. Wenn wir ein bisschen graben, werden wir feststellen, dass diese beiden einige faszinierende historische Parallelen zueinander haben. Schon mehrere Generationen zuvor. In Esther 2, Vers 5 können wir lesen. Es war aber ein jüdischer Mann in der Burg Susan, der hieß Mordekai, ein Sohn Jairs, des Sohnes Simmais, des Sohnes des Kis, welcher ein Benjaminiter war. Hey, jedes Mal, wenn wir so ein scheinbar unnötiges Detail bemerken, ist es wahrscheinlich ein Wegweiser, der uns auffordert, ein bisschen zu graben. Wer war dieser Simmais? Jetzt diese Namen, die jetzt dastehen, sind jetzt nicht alle die Generationen, sondern es wird nur drei Generationen, aber Gott hat es so halt so versteckt, er kann ja nicht alles schreiben. Aber wer war dieser Simmais? Über ihn können wir im 2. Samuel 16 lesen, wie er den König David verflucht und einer von Davids Männern so verärgert wird und bereit ist, ihn zu enthaupten. Aber David erlaubt es nicht. Und dank der Tatsache, dass David Simmais verschont hat, wurde Mordekai hunderte von Jahren später geboren. Und rückblickend sehen wir, dass Mordekai ein Ergebnis von Davids Gnade war. Und die unvorstellbare Ironie kommt, wenn wir uns Hamans Abstammung ansehen. Haman stammte von den Agagiten ab, also einem König, Feinde Israels. In 1. Samuel 15 lesen wir, dass diese Amalekiter von König Saul ausgerottet hätten werden sollen. Aber Saul hat Gott nicht gehorcht. Und weil Saul nicht gehorcht hat, hat Haman existiert. Das ist schon interessant. Der Held im Buch existiert, weil David Gnade erwiesen hat. Der Feind existiert, weil der König Saul ungehorsam war. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist. Wir machen weiter mit diesen zwei Männern. Haman hat einen solchen Hass auf die Juden und vor allem Hass auf Mordekai. Aber sein Hass ist auch sein Untergang. Aber es ist auch immer noch so, der größte Teil der Welt hat so einen Hass auf Israel. Wir haben ja diese Woche schon erlebt, oder? Wie da die Bomben auf Israel fallen. Aber die Menschen, die sind so blind, sie versuchen es immer wieder, Israel oder die Juden zu vernichten. Aber die Juden sind Gottes Volk. Und er beschützt sie. Auch wenn sie ihm nicht treu sind. Haman hat Mordekai so gehasst und er konnte nicht einmal abwarten, bis alle Juden getötet werden sollten. Er stellte also einen Galgen auf aus Holz und war am Morgen früh schon unterwegs, um dem König zu sagen, dass er den Juden Mordekai daran aufhängen soll. Aber in dieser Nacht kann der König nicht schlafen und er liest in den Chroniken der Geschichtsbücher, dass der Mordekai ein paar Jahre davor einen Mordkomplott gegen den König aufgedeckt hat. Und genau diese Stelle liest der König. Ich meine, er hätte ja so viele Jahre können lesen, aber genau diese Stelle liest er. So der König beschließt, den Mordekai zu ehren und gibt Haman den Befehl, er soll dem Mordekai ein königliches Kostüm anziehen, auf seinen Kopf einen königlichen Kopfschmuck setzen und ihm ein königliches Pferd zum Reiten geben. Seht ihr hier Schattenbild von Jesus? Mordekai soll am Holz aufgehängt werden, kommt sozusagen vom Tod ins Leben zurück und wird als König gefeiert und reitet auf einem Pferd. Weißt du, wer im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung als auferstandener, siegreicher König auf einem Pferd reitet? Haman dachte, er hätte alles gewonnen, verliert aber alles und wird an den Pfahl aufgehängt, den er selbst errichtet hat. Weißt du, wer beim Jesus Tod am Kreuz dachte, er hat den Sieg? Aber es geschah dabei genau das Gegenteil. In Kolosser 2, Vers 15 können wir lesen. Weiß nicht. Ja. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Ich finde es so krass, dass es da schon das Schattenbild hat, wie Jesus den Sieg hat. Benai hat mich auch gefragt, über welches Buch das ich predigen möchte. Und ich konnte zwischen Ruth und Esther wählen. Du hast Ruth bekommen, Timon. Da ich im Ladies House bereits einen Input über Ruth gemacht habe, habe ich mich für Esther entschieden. Eigentlich wäre es einfacher gewesen mit dem Ruth, aber Esther hat mich angesprochen. Ich habe dieses Buch vor Jahren gelesen, aber jetzt, als ich es nochmals gelesen habe, mit dem Fokus, Jesus zu finden, war es ganz anders. Am meisten faszinierte mich Esthers 3 Tage. Das hat mich nicht losgelassen. Darum habe ich genau hier angefangen zu graben. Eigentlich wollte ich einen Zusammenhang finden mit Fasten und Gebet. Das ist eigentlich immer so, Fasten gehört mit Gebet zusammen. Aber das hat mich dann nachmals nicht interessiert, um das schauen, weil ich habe so etwas viel Gewaltigeres herausgefunden. Ich will mit euch den vielleicht beeindruckendsten verborgenen Schatz in Esther teilen, nämlich wie dieses Buch indirekt über die 3 Tage von Jesus Christus, seinen Tod und seine Auferstehung prophezeit und an welche Daten dies stattfinden würde. Im Esther Kapitel 3, 12 können wir darüber lesen, wie der König auf Anraten des bösen Haman einen Brief über die Zerstörung der Juden im Perschischen Reich verfasst hat. Dies geschah am 13. Tag des 1. Monats, gemäß jüdischem Kalender, also am 13. Nissan. Und als Mordecai davon erfährt, zerreißt er seine Kleider und kleidet sich in Sack und Asche. Er zieht durch die Stadt, bis er vor das Königstor kommt, und dort wartet er, bis Esther, die Königin, auf ihn aufmerksam wird. Und der Mordecai bittet Esther, zum König zu gehen und um Gnade zu bitten für alle Juden. Esther erwidert der Mordecai damit, dass sie schon seit 30 Tagen den König nicht mehr gesehen hat und dass es ein Gesetz gibt, dass wer immer in den inneren Hof zum König hineingeht, ohne Einladung des Königs, egal ob Mann oder Frau, sterben muss. Es sei denn, dass der König ihm oder ihr das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Also, wo der König Gnade erweist. Im Esther 4, Vers 13 bis 17 lesen wir, was Mordecai ihr antwortet. Da lässt Mordecai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du jetzt schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Da ließ Esther dem Mordecai antworten: So geh hin, Versammle alle Juden, die in Susan anwesend sind. Und fastet für mich 3 Tage lang, bei Tag und Nacht, esst und trinkt nicht. Auch ich will mit meinen Mägden so fasten, und dann will ich zum König hineingehen. Obgleich es nicht nach dem Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Und Mordecai ging hin und machte alles ganz so, wie Esther es ihm geboten hatte. Esther und das jüdische Volk haben sehr wahrscheinlich sofort am Tag nach dem Versenden des Briefes mit dem Fasten begonnen. Das bedeutet, dass ihr Fasten am 14. Nissan begannen, am selben Tag wie der Passafest. Am selben Tag, an dem Jesus 100 von Jahren später gekreuzigt wurde. Zufall? Ich glaube nicht. Der gesamte Text ist so von prophetischen Mustern durchdrungen. 3 Tage lang Trauer ab Nissan, der 14. Lesen wir weiter im Esther 5, Vers 1 und 2. Und es geschah am 3. Tag. Da legte Esther ihre königliche Kleidung an und trat in den inneren Hof am Haus des Königs, dem Haus des Königs gegenüber. Während der König auf seinem königlichen Thron im königlichen Haus saß, gegenüber dem Eingang zum Haus. Als nun der König die Königin Esther im Hof stehen sah, fand sie Gnade vor seinen Augen, und der König streckte das goldene Zepter, das in seiner Hand war, Esther entgegen. Da trat Esther herzu und rührte die Spitze des Zepters an. Am 3. Tag erschien Esther vor dem König und rettet so das ganze jüdische Volk. Kommt uns das bekannt vor? Jesus wurde am 14. Nisan gekreuzigt und nachdem er 3 Tage im Grab war, ist er auferstanden und gewann die Erlösung für uns alle. Im Johannesevangelium wird auch dieses Datum erwähnt, nur in Klammer. Wir betonen es immer wieder, dass das gesamte Alte Testament voll ist mit Bildern und Schatten, welche auf Jesus zeigen. Und das Buch Esther ist wirklich keine Ausnahme. Dieses Buch ist so voll davon. Und ich hoffe, dass ich euch ermutigen konnte, dieses Buch zu erforschen. Ihr könnt so viel mehr erzählen. Das ganze Buch Esther ist ein Meisterwerk. Ich habe vorher gesagt, dass das Buch Esther ein Buch ist, welcher Hoffnung gibt. Nicht nur für damals, sondern auch für uns heute. Das Buch ist immer noch so aktuell wie damals. Weißt du warum? In diesem Buch wird Gott zwar nicht erwähnt, und trotzdem ist er überall präsent. Und genau so ist er auch in unserem Leben präsent. Im Psalm 139,5 lesen wir: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Gott erscheint im Buch Esther nicht als Gott, der sichtbare Wunden tut, sondern sein Gott, der durch sein unsichtbares Handeln den Beweis seiner Fürsorge liefert. Genau gleich können wir auch sein Handeln in unserem Leben entdecken, wenn wir danach suchen und sehen wollen. Gott arbeitet in dir und in deinem Leben, auch wenn du es nicht wahrnimmst. Gott ist unaufhörlich am Werk und setzt alles daran, dass wir den besten Lauf in unserem Leben gehen können. Im Römer 8, Vers 28 lesen wir: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wow. Gott lässt sogar Könige nicht schlafen, wenn es sein muss. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser dich genau dort befindet, wo du jetzt bist. Hast du dich jemals gefragt, was mache ich hier? Warum bin ich genau hier? Du bist geformt durch deinen DNA, welche Gott dich gegeben hat, durch alle deine Erfahrungen, schlechte wie gute, aber vor allem hoffe ich, dass sein Wort dich geformt hat und es immer noch tut. Wenn du Jesus angenommen hast, dann lebt er in dir. Jesus lebt in dir und in mir durch seinen Heiligen Geist. Und sein Wunsch ist es, dass alle Menschen seinen Liebe begegnen. Wir haben diese Liebe in uns ausgegossen, in unser Herzen bekommen. So steht es im Römer 5, Vers 5. So dort, wo wir sind, du und ich, wo wir uns gerade befinden, heute oder morgen oder nächste Woche, so möchte Gott uns durch uns anderen Menschen begegnen. Wohin hat Gott dich in einer Zeit wie dieser positioniert? An welchen konkreten Ort hat Gott dich gestellt, an dem du einen Unterschied machen könntest? Welche Umstände erlebst du gerade, die in einer Zeit wie dieser als Grundlage für Gottes Machterweis dienen könnten? Gott will mit uns zusammen diese Welt auf den Kopf stellen, verändern und sie durch seine Liebe zu bereichern. Durch seine Gnade öffnet Gott uns immer wieder Türen, schenkt uns neue Situationen, neue Möglichkeiten. Auch solche, welche uns manchmal herausfordern können. Ich komme zurück auf das Buch Esther. Sie wohnte in einem fremden Land und einem fremden König, wo Gottes Volk unter Gottlosigkeit leben musste. Kommt dir das bekannt vor? Wo leben wir heute? Viele fragen sich, wo ist Gott? Wenn es in unserem Alltag so aussieht, wie alles nur Chaos ist, wenn Regierungen und Menschen uns herum gottlos sind, wenn Terror und Hass überhand nimmt und wenn ein Virus die ganze Welt in Angst versetzt. Gott kommt zum Ziel. Auch wenn es Momente gibt, die überhaupt nicht danach aussehen. Auch wenn Umstände oder Stimmen um uns herum sagen, du wirst nie gesund. Du wirst nie dein Ziel erreichen. Du hast viel zu viele Fehler gemacht. Du bist ein Versager. Gott hat dich schon lange aufgegeben. Schau dich doch selber an. Realisiere doch. Deine Umstände sagen doch das Gegenteil, was dem du glaubst. Gib doch einfach auf. Nein, gib nicht auf. Buch Esther erinnert uns dran. Gott ist hier. Gott am häufigsten genannte Versprechen in der Bibel lautet, ich bin bei euch. Gott ist der König aller Könige. Gottes Wort sollte unser Maßstab sein. Gott ist immer bei dir. Nicht immer sichtbar, nicht immer spürbar, aber seine Kraft, seine Versorgung, sein Schutz und seine unendlich große Liebe ist immer mit dir und um dich und in dir. Wie weiß ich das? Er hat sein Bestes gegeben, seinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er hat ihn für dich und für mich geopfert. Ich werde loben und preisen und danke Gott in Jesu Namen, dass du uns Jesus gehst. Danke vielmals, dass er der Weg ist und dass nichts wert ist, wenn Jesus nicht dabei ist. Danke vielmals, dass du Menschen berührst. Danke vielmals, dass wir dürfen merken, dass du da bist, auch wenn wir es nicht sehen, auch wenn wir es nicht spüren. Du bist da, Jesus. Und du bist für uns. Und ja, auch Psalm 91, wir stehen unter deinem Schutz. Ich kann dir noch loben, Preis und danke für alle die Zusagen, die du machst in der Bibel. Uns wegen dir gehören. Danke vielmals. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Für mehr Informationen oder bei Fragen kannst du unsere Website www.grace-church.ch besuchen oder dich gerne direkt per E-Mail bei uns melden über info@grace-church.ch. Have a very blessed day.